Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr und zur ersten Folge von Backstage Café im Jahr 2025. Wir hoffen, ihr seid gut hinübergerutscht und freuen uns, dass ihr auch heuer wieder bei Backstage Café dabei seid. Und vor allem heute. Heute sind nämlich Steffi und Max, nämlich Sun State of Mind bei uns. Und wir sprechen über das spannende Thema Busking.
Backstage Café.
Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
Hallo. Hallo.
Freut uns.
Wollt ihr euch mal kurz vorstellen, bitte?
Mhm. Ich bin Steffi, ich bin die Sängerin von Sun State of Mind.
Und ich der Max und ich spiele Gitarre und bediene Loopstations.
Ah ja, du und auch. Ich bediene auch noch die Drums, ja. Genau.
Also ihr sagt ja schon, du bedienst die Loopstation, du bedienst die Drums. Was macht ihr für Musik? Wie würdet ihr das beschreiben?
Ja, wir sagen immer, wir passen nicht ganz in ein direktes Genre, sondern wir machen immer so einen Mischmasch aus Psychedelic, Pop, Blues und Rock-Elementen und sind eigentlich auch immer wieder am Neuerfinden und schauen, wie wir unsere vielen verschiedenen Musikgeschmäcker in eine Schachtel geben können, dass wir beide glücklich sind damit. Und das ist ja schön, es formt sich immer wieder was Neues aus und deswegen, man kann uns noch nicht festnageln auf eine Richtung, aber wir arbeiten mit zwei Loopstations und eben Drum, Bass und Gitarrenelementen.
Genau, die Loopstation, dadurch, dass wir nur zu zweit sind, können wir durch die Loopstations eine ganze Band quasi auf die Bühne bringen, obwohl wir eben nur zwei Personen sind. Und das war halt der Grund für die Loopstations, einfach um es größer zu machen, um es voller zu machen.
Das klingt super spannend, das heißt, ihr schreibt selber, ihr produziert selber und bringt das selber auf die Bühne oder auf die Straße dann.
Genau, ja. Mhm. Classic DIY. Alles von der Feder bis zum Ton auf der Bühne machen wir eigentlich im Moment noch alles selber. Ja.
Sehr cool. Und ihr habt uns ja, glaube ich, auch ein Video mitgebracht. Was dürfen wir denn herzeigen von eurer Musik?
Also wir spielen ja auch in Wien in der U-Bahn, also Straßenmusik. Und da sieht man, wie wir einfach am Schwedenplatz in Wien spielen. Und das war ursprünglich auch, also da kommen wir später wahrscheinlich noch drauf zu sprechen, unser Bewerbungsvideo für den Busking World Cup in Südkorea. Und haben uns gedacht, das passt eigentlich ganz gut als kleinen Ausschnitt, dieses Video mitzubringen, ja.
Na, dann schauen wir gleich rein, wir sind gespannt. Jetzt haben wir euch musikalisch schon recht gut kennengelernt. Jetzt wollen wir euch persönlich auch noch kennenlernen und dafür habe ich einen Fragenhagel für euch vorbereitet. Ihr könnt jetzt jeder zwei Fragen ziehen und die bitte kurz und knackig beantworten.
Mhm.
Gleich zwei.
Dankeschön.
Jeder zwei, oder?
Mhm. Willst du anfangen?
Wach du.
Okay, ich habe hier einmal, welches Getränk trinkst du am liebsten auf der Bühne? Ist jetzt so ein bisschen klischeehaft, aber ist natürlich gerne ein Bier. Kann auch ein alkoholfreies sein. Es ist Wasser, wenn es verdammt warm ist, dann einfach Wasser, Wasser, Wasser. Soll ich beide gleich beantworten?
So, ich kann auch. Was ist dein Lieblingsurlaubsziel? Ich würde sagen, in die Berge und mit Wellness. Entspannung und frische Luft und Bewegung ist, ja.
Das klingt das schön. Ich.
Welches Buch würdest du gerne nochmal zum ersten Mal lesen? Vielleicht Into the Wild so ein bisschen, weil es einfach so dieser Inbegriff von Freiheit für mich ist. Auch wenn es nicht so ein gutes Happy End hat, so ein klassisches Happy End, aber es ist halt einfach das Leben. Also das würde ich gerne nochmal zum ersten Mal leben, nochmal diesen Aha-Moment einfach. Ja, plus den Soundtrack vom Film, der halt von Eddie Vedder einfach ziemlich prägend war damals, so auch in der Zeit, wo der rauskam. Ja.
Du hast gerade gesagt, das würde ich zum ersten Mal leben.
Lesen.
Okay, Lieblingswochentag, der ist Sonntag, weil da muss man nichts tun, man darf aber alles tun. Es ist einfach wunderschön, es ist Urlaub jede Woche und es ist Sonntag, wo einfach nichts sonst ist, außer das, was man sein möchte und was man tun möchte. Ja.
Das klingt schön. Urlaub jede Woche, so habe ich Sonntag noch nie betrachtet, ja. Aber wird ab jetzt, glaube ich, in mein Mindset verankert. Finde ich gut. dann
wieder zurück.
Genau, danke schön. Dann starten wir ins Thema. Was ist Busking?
Ja, Busking ist Straßenkunst. Es ist nicht nur Straßenmusik, es ist die komplette Palette von Straßenkünstlern und den Shows und den Festivals dazu, wo alle Künstler quasi ihre Kunst bereitstellen für alle anderen. Und wir haben das Glück, dass wir eben Straßenmusiker geworden sind und das Erlebnis genießen dürfen, direkt mit den Menschen in Kontakt zu sein. Und ja, das ist Busking.
Das klingt super schön. Du sagst, ihr habt das Glück, dass ihr Straßenmusiker geworden seid. Wie seid ihr das denn geworden? Wie wird man Straßenmusiker?
Werden ist so ein großes Wort. Man ist es einfach. Also zum Beispiel, ich habe angefangen damals mit 14, einfach mit der Gitarre und ein paar Kumpels in Bayern in den Fußgängerzonen zu spielen. Und dann ist man ja per se eigentlich schon Straßenmusiker. Das Ding ist, was, glaube ich, was die Steffi meinte, dass wir es hauptberuflich machen können. So wirklich so sagen, okay, wir sind jetzt wirklich Straßenmusiker in dem Sinne, dass wir halt jetzt regelmäßig dadurch halt unser Leben leben und finanzieren und so weiter, ja, genau. Und das geworden sind wir gut durchs viele Spielen natürlich. In Wien haben wir erst angefangen, so zu spielen auf der Straße und dann sind wir irgendwie da so reingerutscht in die U-Bahn-Stars in Wien und da, seitdem sind wir dieses feste Straßenmusik machen, 2 bis 3, 4 Mal die Woche, so, ja.
Ja gut, ich bin überhaupt eher erst durch das U-Bahn-Stars-Programm reingekommen. Ich habe davor noch gar keine Erfahrung gehabt. Und da hat mich der Max eigentlich sehr dazu bewegt. Ich glaube, sonst hätte ich es mich wahrscheinlich nicht getraut. Und zum Glück habe ich auf ihn gehört. Und ist eine eigene Welt.
Das klingt irrsinnig spannend und hört man ja so auch sehr selten. Vor allem, wenn ihr sagt, ihr macht das Hauptberufliche, könnt damit wirklich euer Leben bestreiten. Da gehört ja wahnsinnig viel dazu, glaube ich. An verschiedensten Aspekten von, wie bereitet man sowas vor, wie zieht man Leute, wie geht man vielleicht auch mit Sicherheitsaspekten um, ich weiß es nicht. Und ich würde sagen, genau diese Aspekte sind es auch, die wir heute ein bisschen durchgehen wollen. Aber fangen wir vielleicht ganz am Anfang an. Wie ihr gemeinsam begonnen habt, bei den U-Bahn-Stars zu spielen, könnt ihr euch noch an die Vorbereitung für euren allerersten Auftritt erinnern? Wie war das? Gibt es da Sachen, wo ihr sagt, boah, ja, das war ganz besonders oder nie wieder auf diese Art?
Ja, wir haben davor tatsächlich schon in Wien auf Platzkarte auch gespielt, 2, 3 Mal. Und am Kanal darf man ja auch einfach so spielen, aber das ist ja alles unplugged. Und bei den U-Bahn-Stars ist ja die Besonderheit, wir dürfen verstärkt spielen, also wirklich mit vollem Equipment, aber halt alles akkubasiert, weil es gibt keinen Strom. Und da war so das Ding, die Vorbereitung war, okay, jetzt muss man schauen, wie kriegt man sein ganzes Equipment auf Akkubasis? Was kann man überhaupt mitnehmen? Dann braucht man einen Lautsprecher, braucht man, der mit Akku funktioniert, dann die Gitarreneffekte auf Akku, Loopstation auf Akku. Das war so die technische Vorbereitung, mental kannst du vielleicht noch mehr sagen. Für dich war es neuer als für mich, weil ich es ja schon...
Ja, mental ist es was anderes, weil wenn du bei einem Auftritt spielst auf einer Bühne, dann weißt du, es kommen Leute, die mit der Intention hergekommen sind, um wirklich die Musiker zu hören oder eben Musik zu hören und wirklich die Beachtung zu schenken. Wenn du jetzt aber auf die Straße gehst, dann findest du Leute, die in ihrem Alltag gerade beschäftigt sind, die am Weg zur Arbeit sind oder sich gerade vielleicht mit Freunden treffen, und dann musst du so etwas ausstrahlen und etwas mitbringen und so was Einladendes haben, dass die Leute stehen bleiben, sei es mit der Musik, mit der Präsenz, mit der Show. Und das ist natürlich am Anfang ein hoher Druck. Also da bin ich in die Bredouille gekommen am Anfang, da was tun zu müssen. Und da war der Druck sehr hoch. Man will ja perfekt sein am Anfang und alles geben. Und da waren schon innere Kämpfe am Laufen, bis man merkt, dass es eigentlich viel gechillter. Ja? Also es ist viel weniger Pressure wie auf der Bühne, weil man einfach, ja, die meisten Leute bleiben ja nur ein paar Minuten stehen, gehen weiter und es ist schon der Nächste da und man hat immer wieder die neue Chance, jemanden anzuziehen, zu unterhalten oder für sich zu gewinnen. Ja, aber ja, dieser Unterschied zwischen Bühne und Straße ist schon groß. Also es ist eine andere Intention dahinter einfach, ja.
Ja, wo ich mich auch noch dran erinnere, so dieses, was immer am schwierigsten ist das Ankommen am Spot und Aufbauen. Weil man denkt, also wir haben, glaube ich, unser erstes Mal U-Bahn-Stars war, glaube ich, am Westbahnhof.
Nicht im Karlsplatz?
Westbahnhof oder Karlsplatz, auf jeden Fall einer der U-Bahnhöfe, die halt richtig krass belebt sind, mega viele Menschen. Und dann kommt man hin und man denkt, jeder beobachtet einen jetzt so. Und jeder denkt so, oh, was machen die da jetzt und machen die jetzt Musik? Und stören wir die Leute in ihrem Alltag oder so? Also das denkt man sich am Anfang, diese ganzen Gedanken, die einem durch den Kopf gehen. Mhm. Und ist gar nicht so. Also den Menschen, die meisten gehen vorbei, gucken kurz, denken sich, gerade in der Großstadt, den Leuten ist es so egal. Mhm. Aber man selbst macht sich diesen Druck so, ich baue da jetzt auf und die beobachten mich alle, wie ich aufbaue und dann den ersten Ton spiele. Das ist so, wenn man das überwindet, dann wird's chillig, weil das ist eigentlich das, wo man am meisten aufgeregt ist, eigentlich bei der Straßenmusik. So, wenn man sich das mal bewusst wird, hey, kannst einfach aufbauen und es interessiert eh niemanden. Also es interessiert niemanden in dem Sinne von, du störst hier auch niemanden.
Aber das ist auch das Besondere in der Wiener U-Bahn, weil da ist das noch immer ein bisschen anders wie in den, wenn man jetzt auf Straßenmusikfestivals ist oder auf anderen Festen Straßenmusik macht, weil da ist es schon so, dass man ja auch mit dem Publikum spricht, dass man die Leute anziehen möchte, dass man eben eine Art von Show macht, was jetzt in der Wiener U-Bahn eher im Hintergrund ist. Also da ist wirklich die Musik im Vordergrund und dass wir zwar miteinander was Cooles kreieren, was vielleicht auch noch wichtig ist zu sagen. Ja, da ist jetzt nichts mit Ansagen oder man kann es auch machen, ein paar machen es, aber ja, ist schwer in Wien, muss ich sagen. Ja,
ja, also es ist halt klassisch Musik spielen einfach in der Öffentlichkeit, ja.
Aber die Leute bleiben dann auch stehen und hören zu oder habt ihr irgendwie so Dinge, die für euch super gut funktionieren, dass die Leute dann wirklich auch aufmerksam werden und stehen bleiben und sich die Zeit nehmen, aus ihrem Alltag auszubrechen irgendwie?
Ja, also ich denke, es kommt total auf die Energie drauf an. Also wenn wir voll bei der Sache sind, wenn wir Spaß haben, dann schwappt das auf das Publikum über. Wenn wir selber gerade müde sind und eigentlich, ja, das noch irgendwie zu Ende spielen wollen, dann bleibt doch niemand stehen. Also das ist, wenn da eine Übereinstimmung ist, dann bleiben auch die Leute, dann sind sie interessiert. Und natürlich kommt es auf den Song drauf an. Ja. Eine Ballade, eher deprimierendere Stimmung, dann catchst du die Leute, die gerade vielleicht genau das brauchen, um ihre Gefühle rauszulassen. Oder eben einen Partysong, einen der catcht, wo du tanzen möchtest, dann bleiben auch genug Leute stehen und tanzen einfach mal kurz. Also das ist das Allercoolste, wenn die dann 5 Minuten da sind und wirklich, wirklich tanzen, auch alleine. Also das ist so cool. Und das nur, weil wir jetzt diesen Song gespielt haben. Und ja, manchmal gibt's auch Crowdbuilding natürlich. Das muss so ein Zusammenspiel sein aus verschiedenen Komponenten, ja, wie. Fallen dir da Beispiele ein?
Ja, also meistens ist es so, du ziehst die Leute durch einen Coversong halt immer viel leichter an wie durch einen eigenen Song, weil es so, das kenne ich. Und dann, also wenn wir Cover spielen, dann tun wir die natürlich leicht abändern auf unser Setup und so weiter, unsere Stimmung. Und dann catchst du die Leute mit einem Cover und dann, okay, und dann bleiben sie da und so dieses Ding mit dem Cover die Leute anziehen und dann so die Party quasi mit den eigenen Songs abfeiern danach, so. Das ist so ein Ding, ja.
Ja, und die Leute bleiben besonders stehen, wenn sie was Neues hören. Also gerade wenn wieder so eine Kombi bei uns entstanden ist, was in keine Genre zu bringen ist, dann sind sie sehr interessiert oder sogar irritiert. So, was ist das jetzt? Sie können es nicht greifen. Und das haben wir eigentlich immer die meisten Erfolge damit gehabt.
Was nicht alltäglich zu hören ist, zu spielen, das erweckt einfach Aufmerksamkeit, ja. Das ist einfach so der erste Schritt, Aufmerksamkeit erwecken und dann die Neugier füttern mit der Musik einfach, die man macht dann, ja.
Das heißt aber, ihr spielt sowohl Covers, die ihr für euch adaptiert, als auch eure eigenen Songs. Wie entscheidet ihr, schreibt ihr da vorne Setlist richtig oder ist das eher so, jetzt habe ich Lust auf das oder wie entscheidet ihr, was ihr spielt?
Am Anfang hatten wir schon ganz fix vorgefertigte Setlists. Mittlerweile ist es mehr so ein Pool. Also gerade wenn wir jetzt 3 Stunden spielen, dann haben wir so eine 3-Stunden-Liste. Oder eineinhalbstündige, wenn es nur ein Slot ist. Wenn wir gerade eine Woche haben, wo wir wirklich sehr oft gespielt haben, dann einfach die, worauf wir Bock haben. Und wie gesagt, weil es darauf ankommt. Wenn wir Spaß haben, dann haben alle anderen auch Spaß. Und es variiert extrem, ja.
Ja, aber es ist ein mega gutes Hilfsmittel, gerade wenn man anfängt mit Straßenmusik, sich wirklich eine Setlist zu machen und die einfach dann durchspielt, weil dann hat man nicht diese Pausen dazwischen, dieses, ich muss jetzt nach einem Song überlegen und dann ist eine Minute Pause, dann hat man schon die Aufmerksamkeit vom Publikum verloren. Dann gehen die meisten schon weiter und dann wirklich sich, wenn man anfängt, einfach an die Setlist halten und die mal runterspielen, dann hat man mehr Flow und gut, wir machen das jetzt auch schon 5 Jahre und da haben wir halt einfach diese Liste und dann wissen wir, okay, nächster Song. Und am Ende von einem Song machen wir uns vielleicht schon aus, jetzt spielen wir gleich mit dem weiter, so einen nahtlosen Übergang zu schaffen. Ja.
Aber es gibt auch Zeiten, wir haben die Setlist so oft gespielt, dass, dass wir dann einfach angefangen haben, die Cover, die wir schon gecovert haben, nochmal zu covern. Jetzt haben wir von einem Song so 5 verschiedene Coverversionen, also auch den Genre durchgemixt, das ist auch richtig lustig. Ah, wir werden wieder testet, wie es dann ankommt auf der Straße. Oder auch unsere eigenen Songs haben wir schon 4-mal gecovert. Das ist ziemlich cool, ja.
Stimmt, an das habe ich noch gar nicht gedacht. In Wirklichkeit ist das auch jedes Mal die Möglichkeit zu schauen, wie kommen die eigenen Songs an, weil du nicht auf einer großen Bühne vor bezahltem Publikum stehst, sondern du kannst einfach urviel variieren und ausprobieren, oder?
Ja, also gerade so, wenn wir einen neuen Song haben, dann ist der so 80% fertig und dann nehmen wir ihn mit auf die Straße, also in die U-Bahn. Und dann machen wir ihn da erst fertig und teilweise ändert sich das Genre nochmal von dem Song oder der Song überhaupt, weil wir merken, ah, das war cool auf dem Papier und cool zu Hause, wie wir es geschrieben haben, aber es kommt live einfach nicht gut oder die Reaktion war nicht so wie erwartet und ja, genau. Und das ist halt so mega gut, um Sachen zu testen, bevor wir sie aufnehmen, bevor wir sie auf die Bühne mitnehmen. Ja, also voll das Privileg, dass man es auf der Straße vorher testen kann und zu schauen, boah, hey, der hat jetzt richtig Leute angezogen, den sollte man behalten. Dann manche Songs, na, kommen nicht so gut an. Ja, muss man nochmal ran.
Ja. Testet ihr öfter oder ist das dann, also ist das so nach einem Mal, wenn es einmal nicht funktioniert hat oder schon öfter, um zu schauen, ist das vielleicht einfach der Ort, der gerade nicht passt oder nicht die richtigen Leute, die vorbeigehen oder die eigene Stimmung auch, wie du vorher gesagt hast, Steffi, so die gerade vielleicht nicht das ausstrahlt, dass die Leute stehen bleiben?
Na, auf jeden Fall öfter. Viel, also sehr, sehr oft. Also jetzt am Freitag zum Beispiel haben wir einen Song ganz spontan geschrieben, also aus einem Jam heraus und den dann am Samstag noch einmal versucht zu reproduzieren aus dem, was wir hatten. Und da waren die Reaktionen gigantisch. Das war so, wow, okay, da sind wir auf dem richtigen Pfad. Und dann haben wir aber auch einen geschrieben gehabt am Vortag und der war eigentlich fix und fertig und wir waren richtig begeistert und so, wow, das ist da, der ist perfekt. Und dann haben wir ihn angespielt und dann war so, ja, also im Kopf hat er ganz gut geklungen, aber eigentlich müssen wir uns da noch ordentlich ransetzen.
Ja, darf man sich aber auch nicht ermutigen lassen, weil dann spielt man einen neuen Song und der kommt gar nicht an. Dann sagt man, hey, es hätte auch ein alter Song sein können, der jetzt gerade nicht ankommt oder ein Song, der immer funktioniert. Heute funktioniert es einfach nicht, weil es ist Montag. Und dann muss man so, okay, nicht demotivieren lassen, sondern okay, ich nehme den Song jetzt nochmal, wir spielen ihn jetzt mal die ganze Woche und dann schauen wir, genau, ja.
Entscheidet ihr das dann gemeinsam? Also, oder ist, hat einer von euch so die Oberhand? Oder ist das ein gemeinsamer Prozess immer?
Das ist gemeinsam.
Ja, auf jeden Fall. Also komplett. Schön. Ja, weil sonst am Ende des Tages ist dann die andere Person nicht happy damit und dann wird der Song ausgeschlichen quasi. Also ja, wenn wir beide nicht damit zufrieden sind, 100% und uns da getroffen haben, irgendwo in der Mitte, dann ja.
Aber es ist ja auch immer wieder eine Chance zu schauen, okay, warum catcht mich der Song jetzt so und warum ihn nicht? Und dann zu schauen, woran hängt es denn jetzt genau und andersrum genauso. Und da ergänzt sich super. Also wir haben es natürlich einfacher als zu zweit in der Band wie jetzt mit 5 Leuten. Aber ich denke, da kann man viel raus lesen und lernen und sich weiterentwickeln, wenn man dem Raum gibt und nicht drüber fährt und sagt, na, ich mag jetzt einfach nicht mehr. Da muss ich schon sagen, warum, und dann kann auch was Neues draus entstehen.
Also konstruktiv dran arbeiten und nicht halt nur sagen, ja, der Gitarrenpart ist schlecht und ja, was machen wir anders? Keine Ahnung, ja. Aber es ist halt, ja, wie in jeder anderen Band auch halt zusammen dran arbeiten einfach, ja.
Wobei es gibt auch Songs, also die haben wir jetzt, ich weiß nicht, 4 Jahre gespielt und das war einfach immer gut und es ist immer gut angekommen und ich kann ihn nicht mehr hören. Also das sind dann auch so die Momente, wo wir sagen, nein, wir legen den jetzt mal weg. Also wir legen den jetzt bewusst weg, kurz bevor er gar nicht mehr geht und dann nach 2 Monaten macht er wieder Spaß. Also 2 Monate, 3 Monate, dann kann man wieder rausholen, dann ist er nicht für immer verloren. Das passiert auch.
Ja, natürlich auch der Sonderfall auf der Straße, du spielst ihn 4-5 Mal die Woche live, was jetzt bei Bands, die nicht so regelmäßig oder auf der Straße spielen, die spielen halt, wenn sie 4 Shows im Monat spielen, okay, spielen sie den Song 4-mal live. Und bei uns ist das halt so, ja, dann haben wir gerade Donnerstag so gefühlt und deshalb schauen wir, dass wir irgendwie auch die Songs quasi irgendwie noch fresh halten. Ja.
Das klingt aber auch so, als hättet ihr einfach ein Riesenrepertoire.
Ja, mittlerweile schon ziemlich viel, ja. Auch so viele Covers, die wir vor 3 Jahren gespielt haben. Dann haben wir sie in 1 Jahr gar nicht gespielt. Dann haben wir ihn wieder rausgeholt. Oh, ist eigentlich ziemlich cool. Warum spielen wir den nicht mehr? Dann ist er wieder mit in der Rotation quasi. Ja. Da kommt schon einiges zusammen. Gerade mit den Covern halt auch. Also eigene Songs auch viele, auch viele, die es nicht geschafft haben, die es wieder reinschaffen. Ja, es ist immer so ein Hin und Her, also so ein Pool aus, keine Ahnung, 100, 150 Songs oder so, die irgendwo rumliegen und ja, immer mal wieder rausgeholt werden. Weil sonst, klar, wenn man viermal die Woche, sonst wird es auch langweilig quasi. Dann schauen wir immer, dass wir immer mal wieder ein anderes Cover mit reinholen und das so ein bisschen variieren. Ja.
Ihr habt ja jetzt durch die Straßenkunst und durch Busking wahnsinnige Erfolge schon erzielt. Ihr spielt Riesenfestival, weil sie war in Südkorea jetzt vor kurzem und so weiter. Da ist ja auch ganz viel an Arbeit dahinter, die ihr geschafft habt, euch auch als Band zu positionieren. Vielleicht gehen wir ganz kurz auch in dieses, wie schafft ihr denn den Wiedererkennungswert, dass die Leute auf euch aufmerksam werden, dass sie wissen, oh ja, das sind Sun State of Mind. Habt ihr da irgendwelche Tipps, Tricks und Do's, wie ihr das schafft?
Ja, was haben wir da genau? Ja gut, wir haben, also das Logo war uns von Anfang an wichtig, dass das sichtbar ist, und wir haben Sticker drucken lassen, Bierdeckel, und die verteilen wir in der U-Bahn, dass da schon so ein bisschen ein Wiedererkennungswert ist von der Band, und wir haben ein ziemlich markantes Schild auch, was wir befestigt haben, wo ich mir denke, dass selbst wenn sie uns vergessen haben, beide mal, dann ist zumindest das Bild auch da zum Wiedererkennen. Und
weiß nicht, gerade in der, also wenn wir spielen, wir stehen immer gleich da. Also ich, jetzt von der Bühne aus, ich stehe links, Steffi steht rechts, in der Mitte die Loopstation. So ist auch so ein Bild, so, ah, okay, das sind die zwei, so. Ja, also ich glaube so, und ich weiß nicht, also ich glaube aktiv haben wir da gar nicht so dran gearbeitet, sondern es ist einfach nur auch dadurch, dass wir, also gerade in der U-Bahn so präsent sind, 3-4 Mal die Woche. Über die Jahre hat sich da auch schon so eine kleine U-Bahn-Fanbase aufgebaut. Also man kennt die Leute, teilweise kennen wir sie mit Namen schon, weil sie uns angesprochen haben, man grüßt sich so. Also so dieses kontinuierlich am Ball bleiben und immer präsent, gerade in Wien so.
Ja. Mhm. Ja, und auch den Kontakt suchen. Also gerade wenn wir auf Festivals waren oder auf Konzerten, immer auch ins Gespräch kommen und im Austausch sein und nicht einfach nur hingehen, spielen und wieder nach Hause fahren. Ich glaube, da bleibst du nicht im Kopf für die nächste Geschichte, die dann vielleicht aufkommt. Das ist ganz wichtig, also das Connecten.
Ja, was mir noch eingefallen ist gerade so, wir wurden mal bei einem Festival, da haben wir jetzt beim Lichterloh-Festival 3-mal gespielt hintereinander, zufällig auch, weil einmal sind wir auch eine finne Band eingesprungen und wir wurden gleich vorgestellt als, das ist Sun State of Mind, das ist die Mitmachband. Und dann ist das so gekommen, weil durch die ganzen Straßenmusik- oder Straßenmusikfestivals haben wir halt angefangen, das Publikum mit einzubeziehen und machen halt viel Publikumsinteraktion auch. Und dadurch bleibt man im Gedächtnis, weil, das war die Band, wo wir das gesungen haben alle zusammen oder das und das gemacht, und versuchen immer irgendwas Neues an Publikumsinteraktion mit reinzubringen, was dann wieder so ein, das war die Band, die auf der Bühne einen Otterkringer verlost hat oder irgendwie sowas, was Lustiges, was wir immer versuchen mit reinzubringen, was wir von der Straße haben, weil wir gemerkt haben, hey, man muss das Publikum irgendwie mehr mit einbeziehen, mehr catchen, weil auf der Straße ist wichtig, damit es da bleibt. Und bei den normalen Musikfestivals, wo wir auf der Bühne stehen, kommt es uns halt zugute, weil wir teilweise dann als einzige Band an so einem Tag dann wirklich mit dem Publikum versucht haben zu arbeiten und dadurch eigentlich auch im Gedächtnis geblieben sind bei vielen so, ja, die dann auch nachher zu uns herkommen, wow, das war ja voll cool, dass ihr da mit dem Publikum so gearbeitet habt und so, ja, stimmt, ist mir gerade so eingefallen.
Stimmt, ja.
Ja.
Ist auch eine irrsinnig spannende Herangehensweise, wenn man jetzt Straßenmusik gerade so in der U-Bahn oder so eben nur als vorbeigehender Mensch kennt und sich oft denkt, so ja, ist eh cool, aber jetzt bin ich im Stress, und dazu sagen, hinein, wir versuchen trotzdem die Leute irgendwie zu motivieren, mitzumachen und mit einzubinden, dann hat das auf jeden Fall was Besonderes. Das kennt man in der Form wenig, glaube ich. Mhm. War das für euch auch ein Prozess, das mitzubekommen und zu lernen, oder war euch das von Anfang an klar?
Ja, sehr viel gelernt haben wir, wo wir auf unserem ersten Buskers-Festival waren, weil davor haben wir ja nur Straße und U-Bahn gespielt und halt normale Konzerte. Und dann waren wir 21 oder 22, bin mir nicht mehr ganz sicher, das erste Mal beim Buskers Braunschweig dabei. Und da haben wir einfach, also am meisten lernt man von den Nicht-Musikern Buskern, also die mit den Feuershows, Jonglage-Shows, weil die sind ja Publikumarbeit per excellence. Also die machen aktiv Crowd, also Crowding, also das heißt eine Crowd aktiv zusammenziehen, die Leute ranholen, Also ein großer Teil von den ihren Shows ist am Anfang erstmal eine Viertelstunde, bevor sie überhaupt einmal Feuer spucken oder einmal irgendwie ein Messer werfen, eine Crowd zu ziehen mit Jokes, mit Interaktion, bis sie dann so wirklich so 50, 100, 200 Leute haben und dann machen sie ihre Show. Die ist dann nur eine Viertelstunde, kurz und knackig und fertig. Und da haben wir das gelernt, so, oh wow, also dieses Crowdbuilding, das ist so krass wichtig und dieses Interaktion mit dem Publikum, mit den Leuten, die da sind, spielen, irgendwie ja, irgendwas Lustiges schaffen, irgendwie so ein Ding schaffen, damit Leute stehen bleiben. Weil man kennt es ja selber so, man guckt sich das an, ja, irgendwie langweilig, ich gehe weiter. Und da haben wir das gelernt, so, okay, Publikumsinteraktion, mega wichtig. Also gerade bei Straßenkunstfestivals war ja wirklich, bei diesen Straßenkunstfestivals sind immer so 10, 20 Shows gleichzeitig in der ganzen Innenstadt oder wo es auch immer stattfindet. Und da musst du halt irgendwie den Leuten einen Anreiz geben, warum sie jetzt genau dich anschauen und nicht die anderen Bands oder die Feuershow oder sonst irgendwas. Also da haben wir viel gelernt, weil da waren wir am Anfang wirklich so, wir haben gedacht, okay, Straßenmusik können wir fangen an zu spielen und dann kommen die Leute und dann haben wir eine große Crowd. Nee, wir haben dann vor 15 Leuten nur gespielt und die anderen Bands und die ganzen anderen Buskers, die hatten halt einfach 500 gefühlt so. Ah, okay, da müssen wir was tun. Und dann haben wir wirklich so angefangen, aktiv Publikumsinteraktionen auch einzubauen, zu üben, anzuschauen, hey, wie machen es die anderen? Ah, cooler Trick, mache ich auch so. Solche Sachen, so, ja.
Aber ihr erzählt ja ganz viel von, ihr lernt da von anderen und Straßenkunstfestivals und Baskingfeste und weiß ich nicht was alles. Das heißt, da ist eine richtige Community dahinter oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, da ist ein irrsinniger Zusammenhalt und da wird einfach das Leben an sich gefeiert, also das Erlebnis dort zu sein, zusammen das, ja, eben zu erleben, zu gestalten und dass jeder ein wichtiger Teil davon ist und auch, was sich Neues ergeben kann, wenn man sich eben verbindet und miteinander ins Gespräch kommt und vielleicht mal den einen im anderen Land besucht und so weiter. Und dann eröffnet sich gleich eine ganz andere neue Welt, die man sonst gar nicht kennengelernt hätte, weil man weiß ja nicht, wie ist es denn dort in der Stadt, wie jetzt bei uns in Wien, die Besonderheiten ist bei Straßenkunst in jeder einzelnen Stadt auf der ganzen Welt komplett anders geregelt. Wir haben es jetzt auch gesehen in Deutschland, nicht einmal Deutschland, also manchmal steht nicht mal eine Information auf der Website oder man muss dann bei den Ämtern durch anrufen. Also es ist wirklich sehr kompliziert und da einfach die Chance nutzen und die Kollegen, die man halt dann trifft, gleich auszufragen und die eben auch mal zu besuchen, ist eine irrsinnige Chance, da voranzukommen. Ja, im Gegensatz zu Musikfestivals, da ist mehr so, okay, ein Musiker nach dem anderen, da wird eine Show gespielt, dann genießen die noch den Backstage-Bereich und dann ist man wieder weg. Wartet vielleicht nicht einmal noch ab, bis die anderen Bands gespielt haben. Also das hat uns immer sehr entsetzt, muss ich sagen, dass die kommen, sie spielen die Show, interessieren sich nicht für die anderen Musiker und gehen wieder nach Hause. Wobei bei den Straßenmusikern alle bis zur letzten Show bleiben. Klar, ist man müde und vielleicht lässt man die letzte aus, aber es ist einem einfach wichtig, die anderen Kollegen zu sehen. Was machen die? Was ist ihre Leidenschaft? Deswegen ist man ja auch hier. Und da ist wirklich ein krasser Kontrast zwischen Straßenmusikern und Musikern?
Also Bühnen.
Bühnenmusikern, ja.
Ja, was auch ein großer Unterschied ist, auf Straßenmusikfestivals, wir sind alle gleich, weil wir haben alle, es gibt keine Mainstage, es gibt keine Headliner, es gibt keine kleine Bühne, große Bühne, sondern wir haben alle die gleiche Bühne und das ist halt die Straße. Also wir sind alle in der Innenstadt auf Pflasterstein. Und das ist auch so ein Unterschied und es gibt einen gemeinsamen Backstage bei Straßenkunstfestivals, anstatt wie jetzt bei den großen Festivals, also bei den Musikfestivals so Mainstage, Backstage, das heißt und kleine Bühne Backstage, du kommst gar nicht in Berührung mit allen Künstlern und Künstlerinnen, die da spielen und bei den Straßenkunstfestivals eben schon. Und auch gehen die meistens 3 Tage und man spielt an jedem der 3 Tage eben 2 bis 3 Shows und dadurch lernt man sich auch mega gut kennen, weil man 3 Tage im selben Hotel, im selben Backstage, zusammen Abend essen, frühstücken und so. Und da entsteht automatisch schon so eine Community, weil man verbringt 3 Tage miteinander und dann das vielleicht sogar trifft man sich auf dem nächsten Festival wieder und dann nochmal 3 Tage und so wächst so eine kleine, also Freundschaft, Familie, so. Man wächst so zusammen, ja. Man hat so diese Berührungspunkte im Vergleich zu den Musikfestivals, wo halt eben Bühne, 45 Minuten spielen, Backstage, heim oder nächste Bühne oder Ding. Und bei den Straßenkunstfestivals die Zeit, die man miteinander verbringt und eben die anderen anschauen, weil zum einen mega spannend, zum anderen man lernt nie aus. Ja.
Ja, und das Coolste ist, dass es eigentlich fast immer Jam-Sessions gibt bei Straßenmusikfestivals, sei es jetzt im privaten Bereich oder meistens gibt es dann eine Bar, die bekannt ist schon, wenn es da jährlich stattfindet. Was ziemlich cool ist, also da mit anderen Musikern eine Show zu machen und da auch im Austausch sein und einfach eine gute Zeit haben, ist unbezahlbar. Ja, das habe ich noch nie erlebt bei Musikfestivals. Ja. Gibt es eigentlich gar nicht.
Ja, dadurch, dass es eben ein ganzes Wochenende geht, hat man ja auch die Abende zusammen. Und das hast du ja beim Musikfestival, hast du es ja nicht, du spielst einmal und bist fertig. Und Straßenkunstfestivals 3 Tage, ja, Minimum.
Ja, ist einfach so ein Ding zwischen Gemeinschaft und Konkurrenz. Also da ist so die, wo sich die Streu vom Weizen trennt, ja.
Das heißt, das ist eigentlich viel, also ich meine, ihr kennt ja beide Seiten. Ihr spielt ja auch auf Bühnenfestivals und gleichzeitig aber ganz viel auch auf Straßenkunstfestivals. Das heißt, ihr könnt es da einfach auch gut abschätzen, wie ist denn das mit Ellbögen so und wo fühlt ihr euch wohler?
Ja, ja.
Ja, wohler bei den Straßenkunstfestivals halt eben, weil wir da alle gleich sind und wir spielen alle an denselben Plätzen, dieselbe Zeit, dieselben Shows. Und bei den Bühnen ist halt allein schon durch das Line-up schon so eine leichte Einordnung der Band. Also es ist halt die Headliner-Band, die genießt halt einfach andere Privilegien als die Opener-Band am Tag und so weiter. Da gibt's halt schon im Backstage Unterschiede, unterschiedliche Räume. Teilweise kriegen natürlich die Headliner-Bands ganz andere Goodies im Backstage. Die können viel mehr verlangen, also von ihren eigenen Wein, ihr eigenes Bier, ihr eigenes Catering. Und das hast du beim Straßenkunstfestival hast du einfach nicht. Da gibt's hier, das ist der Backstage-Bereich. That's it. Ja.
Wo ich jetzt vorher auch kurz hängen geblieben bin, Steffi, da hast du nämlich gesagt, boah ja, da muss man überall nachtelefonieren mit Genehmigungen und Behördengängen und so weiter. Auch das ist ja, glaube ich, im Busking ein relativ kompliziertes Thema, oder? Wie macht ihr das? Woher wisst ihr, wo ihr eine Genehmigung braucht? Von wem? Wie lange im Vorhinein kümmert ihr euch drum? Wenn jetzt Leute zuschauen, die sagen, boah, ich würde das eigentlich gern machen, was würdet ihr denen da in dem Bezug mit auf den Weg geben?
Na, jetzt zum Beispiel die letzte, also jetzt Anfang dieses Jahr im Mai haben wir so eine kleine Deutschland-Tour gehabt, was sich einfach drumherum gebaut hat zwischen Festival und Konzerte. Und da war es uns wichtig, dass wir die 2 Wochen nutzen und die Städte, die dazwischen liegen, eben mit Straßenmusik befüllen wollten. Und dann wussten wir überhaupt nicht, okay, wo ist es jetzt erlaubt, wo nicht. Selbst die Freunde da in der Nähe, die wussten es auch nicht, weil die machen keine Musik. Und da heißt es halt ja erst Google durchforsten, dann die Ämter. Und wenn dann eben noch immer nichts gefunden ist, dann beim Amt anrufen direkt. Die sind dann meistens eher widerwillig, aber man kriegt dann schon die Info. Und Max, du hast da noch andere Infos?
Ja, also tatsächlich 1 Monat vorher sollte man meistens nach Genehmigungen schauen. Also gerade in Deutschland ist es so, dass du sie im Vormonat beantragen musst für einen speziellen Tag und meistens eben beim Ordnungsamt direkt. Also da gibt es dann eine Abteilung, das steht dann da und dann schreibt man denen eine Mail und dann schicken die einen, welche Infos sie brauchen und meistens kostet es dann auch noch was. Also das bezahlt man dann, wenn man es dann vor Ort abholt, dann so 10, 15 Euro Bearbeitungsgebühr halt. Und genau, also das ist leider relativ kompliziert, aber wenn man es einmal raus hat, okay, googeln, dann welches Amt ist zuständig und dann einfach eine Mail schreiben und ich meine einfach hinschreiben, weil es ist egal und das ist das Ordnungsamt, das ist ja denen ihr Job quasi, dir die Info zu geben und genau und ich meine das Ding ist in Deutschland eigentlich in jeder Stadt unverstärkt nur, genauso wie in Wien ist ja auch unverstärkt, eigentlich fast jetzt überall in Europa.
Mit ein paar Ausnahmen, also ja. Da ist halt immer ganz so, wow, was, es geht, ja es geht,
ja,
aber dann auch immer so halbscharig, also halb legal halt nicht. Da muss man dann auch eben, wenn man jemanden kennt, dann weiß man, ah, okay, da ist es jetzt nicht so gefährlich oder da kann man es versuchen. Das ist halt das Special-Wissen, was nicht online irgendwo steht. Das ist das Kontakte knüpfen, ja.
Genau, aber sonst meistens ist eben mit Genehmigungen, also gerade in Deutschland und in Österreich und unverstärkt und wird auch kontrolliert. Also wir wurden jetzt auch öfter vom Ordnungsamt in Deutschland direkt kontrolliert. Und ja, also man kann es probieren ohne Genehmigung, kann aber blöd ausgehen.
Es gibt auch satte Strafen, also ja, das sind sehr hohe Strafen.
Genau, ich würde empfehlen, Genehmigung holen, dann ist man safe, dann ist man auch nicht die ganze Zeit so on the run, so, ach shit, da kommt das Ordnungsamt, ich muss jetzt wegrennen.
Es hat immer Wildes, ja, wenn man das braucht, dann kann man das auch machen.
Ja, gibt auch Kollegen und Kolleginnen, die das machen so. Uns ist zu stressig.
Ja. Das kommt immer darauf an, was man zu verlieren hat. Also wenn jemand eh nur unterwegs ist und dann in die nächste Stadt reist, ja, verstehe ich auch, dann ist das Risiko nicht so hoch. Aber jetzt zum Beispiel, wenn wir das in Wien machen würden, dann würden wir fix nicht mehr in der U-Bahn spielen dürfen oder dann wird es ein Rattenschwanz mit sich ziehen. Und
genau, ja. Genau, und gerade also, wenn sich jetzt jemand fragt, wie man es macht, also in Wien gibt es die Platzkarten, die kann man sich holen, auch einen Monat vorher beantragen und dann muss man am ersten oder am letzten Montag des, oder Freitag, steht Freitag, online, ja. Wir haben es lange nicht mehr gemacht, muss man dann zum Amt hin und kann sich dann seine Platzkarte abholen. Und da steht dann drauf, wo man spielen darf. Ist leider nicht so ein tolles System, aber das ist es halt, was und, es ist. Ja.
Und die Plätze werden auch fix zugeteilt, die Uhrzeit und der Ort.
Kann man da mitreden in irgendeiner Form und sich was wünschen oder ist das so... Mit der Überraschung. Nee,
genau, einfach so, es wird verlost, also es wird ausgelost und man geht dahin, kriegt dann einfach seinen Zettel, zahlt seine 7-8 Euro oder so, oder 11 mittlerweile, ja.
Und wie funktioniert das mit den U-Bahn-Stars?
Ja, bei den U-Bahn-Stars gibt es ein Casting, da muss man vorher persönlich hin, einmal vorspielen und dann entscheidet die Jury, ob man ein Teil der U-Bahn-Stars wird. Und wenn man es dann mal geschafft hat, dann ist immer am Sonntag ein Zeitfenster, wo man die Slots für die übernächste Woche buchen kann. Und man darf immer 6 oder 7?
Ja, 6 Slots.
6 Slots die Woche fix buchen. Sonst gibt es noch Ausnahmeregelungen, aber damit es fair und gerecht ist, damit nicht einer alle Slots bucht, sitzen immer alle brav mit der Atomuhr am Sonntag und schauen, dass sie ihre Slots bekommen. Ja, ist ähnlich wie bei Uni-Seminar-Anmeldungen. Genau.
Spannend. Stimmt es, dass man in der U-Bahn AKM kriegt für die eigenen Songs? Oder ist das ein Gerücht?
Das stimmt, ja, weil wir wissen nicht genau, wie es zustande gekommen ist, aber wahrscheinlich ist die AKM auf die Wiener Linien zugekommen und hat gemeint, hey, das sind ja Aufführungen, geplante Aufführungen im öffentlichen Raum und dann mussten, oder... Keine Ahnung, wie es gelaufen ist, aber auf jeden Fall zahlen die Wiener Linien AKM-Gebühren für die Auftritte. Und genau, das wird dann wie bei normalen Konzerten quasi, wir müssen unsere Setlists abgeben bei der AKM und dann wird es wie bei normalen Konzerten verrechnet. Genau, es ist einfach wie ein Konzert, ja.
Dadurch, dass die U-Bahn ja viel Fassungsvermögen hat, ist wahrscheinlich auch da die große Empfehlung, gebt die Setlisten ab, wenn ihr da reinkommt und das macht's.
Auf jeden
Zahlt
Fall.
Zahlt sich wahrscheinlich aus.
Ja, ne? Ich meine gerade auch, also für uns Musiker ist ja eh generell, wenn wir bei der AKM sind, müssen wir eh jeden Auftritt auch angeben oder sollen. Ich glaube müssen, sollen, weiß ich gar nicht, wie es ist.
Sollen, dürfen.
Dürfen, weil sonst ja, genau,
passt
ja.
Halt nichts davon, ja.
Ja, nee, und auch wenn man ja, gerade wenn man Cover spielt, man muss es ja angeben. Also wir müssen es ja angeben. Und ja, auf jeden Fall. Ich meine, ganz normales AKM-Business.
Wenn ihr dann in der U-Bahn, im öffentlichen Raum und so weiter spielt, habt ihr da irgendwie schon Situationen gehabt, wo ihr das Gefühl gehabt habt, sicherheitstechnisch ist es vielleicht schwierig oder dass euch der Hut dann irgendwie mal ausgeräumt wird oder das Equipment in Gefahr ist oder so? Seid ihr da schon mal vor schwierige Situationen gestoßen?
Ja, nicht wenige, ja. Ich habe das Glück, wir sind zu zweit, das geht. Also ich frage mich, wie es die Leute machen, die alleine sind. Das stelle ich mir sehr schwierig vor. Also wir wurden sehr, sehr oft beklaut. Das ist, leider haben wir das auf die harte Tour lernen müssen, dass Scheine grundsätzlich gestohlen werden. Das heißt, wir nehmen sie jetzt meistens raus. Also jetzt langsam entspannen wir uns wieder und denken uns, nein, aber eigentlich sollte man es rausnehmen oder anders absichern. Also viele haben so eine Box mit so einem Schlitz und dann ist es schwieriger, die Sachen rauszustehlen. Aber es sind auch sehr, sehr viele aggressive Menschen unterwegs, die ein Ventil brauchen, irgendwo loszuwerden. Und das sind auch manchmal wir gewesen, ja.
Ja, ich meine, meistens ist es nur Anschreien. Das ist einfach, wie wenn man halt so in der U-Bahn angeschrien wird oder generell einfach dann, das spielt man einfach weiterspielen, Show must go on. Mhm. Blöd ist, wenn die Leute wirklich sehr nahe kommen oder anfangen, handgreiflicher zu werden. Ja, passiert auch. Selten.
Oder wenn sie das Equipment anfassen. Also einer ist schon wirklich aggressiv hin und wollte dann unsere ganzen Knöpfe drücken. Und
ja.
Oder eine Frau ist mir dann so nah mit dem Finger an die Nase so, und wollte mich verfluchen oder so. Oder hat mir dann ins Gesicht gespuckt. Da hatten wir Gott sei Dank noch die Masken auf. Das war ein großer Vorteil mal. Ja, also wir haben von den Kollegen, also von den U-Bahn-Kollegen auch gehört, dass die schon geschlagen wurden und Gitarre kaputt gemacht. Und eine sogar wirklich jetzt 2 Jahre nicht musizieren konnte wegen der Verletzung und wegen der Traumatisierung, was wirklich, wirklich schlimm ist dafür, dass du eigentlich was Schönes verbreiten möchtest und Musik in die Welt tragen und dann wird dir das zurückgegeben. Ja, es gibt auch solche Momente.
Ja, aber ich würde sagen, 99% der Zeit oder 99,9 sind es positive Erlebnisse. Und dann hat man klar, das ist halt immer, es bleiben immer diese negativen Erlebnisse bleiben halt stärker im Gedächtnis. Aber es ist im Vergleich zu dem, was an positiven Sachen kommt, eigentlich nichts. Aber klar, gibt's immer. Also hat man ja auch so, wenn man jetzt normal Konzerte spielen würde in irgendeinem Pub oder so, auch Betrunkene, die einem anpöbeln oder ein Bier über die Gitarre kippen und so. Das hat man halt, kann man überall haben.
Ja, auch sonst in der U-Bahn. Also es kann ja immer passieren, dass jemand so blöd herkommt und dich angeht. Also das,
ja. Wobei ihr halt als Musiker doch sehr exponiert seid. Ne? Also ihr seid halt ein anderes Angriffsziel wahrscheinlich als jemand, der einfach nur schnell irgendwo vorbeigeht.
Ja, stellen uns ja quasi dem auch, also setzen uns dem ja auch mehr aus. Und dadurch natürlich, dass wir mehr in der U-Bahn sind, als man jetzt normalerweise ist, ist natürlich bei uns die Chance am Ende viel höher, dass bei uns mal was passiert oder halt irgendwelche Menschen halt negativ uns gegenüber sind oder so. Aber ja, meistens können wir es ganz gut wegmoderieren oder halt so, hey, und man ist ja auch dann nicht alleine. Es sind ja immer Leute drumherum, die einem dann auch helfen mit der Situation und so. Und ja.
Ja. Ja, das kommt immer darauf an, also gerade in so Krisenzeiten, wie das war mit Covid oder dann mit Russland, da hat man gemerkt, die Gesamtstimmung ist so angespannt, da war die Wahrscheinlichkeit höher, dass so etwas passiert. Also jetzt langsam beruhigt sich's gerade wieder, also jetzt war lange Zeit eigentlich gar nichts.
Das heißt, das kriegt ihr da auch so wirklich direkt mit eigentlich, wie die Stimmung gerade in der Bevölkerung ist.
Ja, auf alle Fälle, ja.
Ja, ja.
Auch wie oft sich immer die Zeit nimmt, stehen zu bleiben oder wie der Hut ausschaut, ist sehr, sehr relevant, wie es gerade sonst in der Gesellschaft läuft. Ja.
Ist aber auch spannend, weil das, glaube ich, auch ein Aspekt ist, den ich jetzt zumindest so noch nie in Verbindung gebracht hätte, dass ja ihr an so einem Massenknotenpunkt an Menschen das eigentlich ganz direkt mitbekommt dann.
Ja, und es ist schon innerhalb einer Woche so, die Montagsstimmung, also meistens spielen wir jetzt auch gar nicht mehr montags, weil es wirklich so, du merkst, oh, es ist wieder Montag, also man kennt es ja von sich selber so, irgendwie auf dem Weg ins Büro, vom Büro oder halt überhaupt generell in die Arbeit, oh, merkst einfach, die Stimmung ist nicht happy, so, dann gegen Wochenende, Donnerstag, Freitag, merkst richtig so, okay, let's go, Samstag, am besten ist Samstagabend, super Stimmung, die Leute schon so, okay, jetzt gehen wir fuhr auf dem Weg irgendwo essen gehen, trinken gehen, feiern, da merkst richtig die gute Stimmung, und dann Sonntag ist halt eigentlich fast nichts los in der Stadt, merkst richtig, da spielen wir dann auch fast nicht, dann wieder Montag, und dann ab Dienstag geht's wieder so ein bisschen los, und Mittwoch ist auch immer ganz gut, so der Schnittwoch. So, tun ja auch viele dann nochmal irgendwie feiern und essen gehen an dem Mittwoch und so, kennt man ja auch. Also gerade Studierende, ja.
Das kennt man auch.
Von damals.
Also ich muss ehrlich sagen, ich bewundere euch wahnsinnig, dass ihr irgendwie, also ich selber bin eine Person, Wien und U-Bahn im Speziellen sind für mich immer so ein, oh, bitte so schnell wie möglich wieder weg, Ort. Von dem her bewundere ich es wahnsinnig, dass man bewusst, freiwillig so viel Zeit auch verbringt und sagt, hey, ich mache das eigentlich gerne. Vor allem in Anbetracht dessen, was einfach auch passieren kann und auch der Dinge, die euch schon passiert sind, die ihr von anderen Leuten mitbekommt. Und auch das ist, glaube ich, was man nicht so mitbedenkt, wenn man Straßenmusiker einfach nur sieht, welchen, weiß ich nicht, Angriffen oder welchen Gefährdungen man sich einfach auch aussetzt. Und ich glaube, das hat auch ganz viel Respekt verdient. Und ich werde sicher eher stehen bleiben jetzt nach unserem Gespräch und die Leute eher feiern, wenn ich cool finde, was sie machen, als ich es vielleicht bis jetzt gemacht habe. Und damit es jetzt nicht so ganz in diesem negativ Getrübten bleibt, was war denn so euer schönster Basking-Moment? Kann man das auf einen?
Ja, es ist urschwer, das auf ein Ding festzumachen, aber also es gibt sehr viele schöne, herzerwärmende Momente. Aber zum Beispiel plakativ eins rausgenommen. Es ist ja immer wieder so, dass auch Obdachlose zuschauen. Also gerade in der U-Bahn ist das, wenn es kälter wird, ganz normal. Und auch wirklich etwas Schönes, dass man da ein bisschen den Tag erhellen darf von den Menschen, die normalerweise ignoriert oder eher schlecht behandelt werden. Und da gibt es einen, später haben wir herausgefunden, der heißt Hansi. Er spricht kein Deutsch und ist eben ein Obdachloser, der ziemlich oft in Meidling eigentlich nur, gell, in Meidling ist. Und am Anfang haben wir uns gewundert, weil eben er spricht kein Deutsch und ist sehr laut und rabiat, könnte man sagen. Und die meisten machen so 2 Meter Abstand, wenn sie ihn sehen. Aber immer wenn wir da waren, hat er sich irrsinnig gefreut, hat sich dazugesetzt und hat bei allen Songs mitgemacht, getanzt, gelacht, mitgefiebert und versucht mit uns zu sprechen, auch wenn er es fast nicht konnte. Wir haben ihn da wirklich jetzt schon sehr, sehr, also wir kennen ihn jetzt wirklich gut und lange, also bestimmt schon 2 Jahre. Und mit Google Übersetzer ein bisschen auch über die Lebensgeschichte herausgefunden. Aber der hat sich dann immer dazugesetzt und sich gefreut und dann auch seine Freunde animiert zu kommen und die anderen Leute versucht, als Crowdwork für uns gemacht eigentlich. Und ja, gibt dann auch da ein Geschenk hinein. Also von jemandem über Kinder, wenn man nichts hat und die schenken einem dann was, ist wirklich, wirklich herzerwärmend. Und irgendwann sind wir ihm, glaube ich, auch so ans Herz gewachsen, dass er sich zu einer Art Bodyguard für uns entwickelt hat. Und wenn uns irgendjemand blöd kommt oder auch nur ein bisschen der Anschein ist, als ob jemand stiehlt oder uns anpöbeln möchte, dann geht er hin und bäumt sich auf und ist ganz laut und verteidigt, weil es ist wirklich süß. Das ist schon sehr herzerwärmend, wie dann so auch nonverbal so eine Verbindung entstehen kann und wir einfach den Menschen ein bisschen was zurückgeben können und das so geschätzt wird. Das ist ein schönes Erlebnis, ja.
Ja, und zum Beispiel auch letztes Jahr zur Weihnachtszeit hat er uns so einen kleinen Tannenbaum geschenkt, so einen Weihnachtsbaum einfach so. Das war auch so, wow, what the fuck. So,
ist das süß.
Mega süß, ja, ja. Kam her mit diesem Tannenbaum, den haben wir immer noch bei uns zu Hause auf der Fensterbank stehen.
Ja. Ist das
süß. Also, ist ein alter Mann, also ich habe es jetzt erzählt, das wäre so ein Junge, aber es ist ein alter Mann, so ein Ungar.
70, 70 60, so 70.
Ja. Also so ein kleiner Spitzbub, also es ist so lustig, zu sein. Ja.
Ja.
Wirklich schön.
Ja, aber toll, wie er da einfach auch die Menschen berührt, offensichtlich.
Mhm.
Und Beziehungen schafft, wo man es normal nicht machen wird wahrscheinlich.
Ja,
ne?
Voll.
Ja. Ja. Und das schafft auch so einen Raum, also zum Beispiel, weil er sitzt dann immer in der Ecke, das ist zwar verboten und die Securities kommen immer und sagen, man soll aufstehen, aber wir haben es dann schon mitbekommen, dass sich andere Leute einfach dazugesetzt haben und das dann halt wirklich so die 2 Gesellschaftsschichten miteinander verbunden hat und die hätten niemals zusammen gefeiert, also wenn jetzt nicht da die Musik gewesen wäre und das ist schon schön.
Er macht für mich so viele neue Welten auf, einfach gedanklich, das ist unglaublich. Also einfach auch so dieses verbindende Element von Musik für Gesellschaftsschichten, das so auch zu sehen und zu erleben und zu spüren und vor allem zu bewirken in eurem Fall, das ist ja auch was ganz Besonderes. Also wenn der Bankchef mit dem Obdachlosen gemeinsam feiert, wo hat man das?
Nirgends da.
Also, mir rennt gerade richtig die ganze Haut drauf.
Ja, das ist halt auch dieses in den Bahnhöfen, U-Bahnhöfen, weil da kommen ja alle zusammen, also ganz Wien. Und das ist schon Wahnsinn, teilweise zu sehen und dann auch so zu realisieren. Wir stehen da, machen Musik und so, okay, ja, wie du sagst, gerade der im Armani-Anzug und dann hockt da der Hansi, oberkörperfrei und ohne Schuhe so. Und ja, diese 2 Welten und beide sind da wegen der Musik und feiern es ab. Ja.
Mhm.
Schon Wahnsinn manchmal. Ja, und das überwiegt halt diese paar negativen Erlebnisse. Das sind eben diese schönen Momente, wo ich auch von gesprochen habe, das macht einfach alles wieder wett. Einfach. Ja.
Mhm. Ja. Wow. Danke, dass ihr das mit uns teilt.
Sehr gern.
Ihr habt ja jetzt schon ganz, ganz viel erzählt aus den unterschiedlichsten Gebieten, wo ihr unterwegs wart und seid und was Busking auch für euch bedeutet, ist sehr, sehr klar geworden. Aber wir haben es jetzt schon immer wieder kurz angeteasert, aber noch nicht wirklich erzählt. Und ich bin mir sicher, das interessiert ganz viele von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Ihr wart in Korea. Erzählt's mal, wie kam es dazu? Was habt ihr dort genau gemacht? Und wie ist vielleicht auch der Unterschied zu europäischem Busking?
Ja, das war also witzige Geschichte. Also da gibt es seit 3 Jahren den Busking World Cup, also das Busking World Cup Festival. Und wo das erste Mal war, haben die uns angeschrieben, ob wir uns da nicht bewerben wollen. Und wir dachten, das ist halt Spam. Und haben uns nicht beworben.
Ich dachte, das ist kein Spam. Ich habe zu Max gesagt, hey, bewerben wir uns da? Max, nein, niemals gewinnt man 30.000 Euro.
Das kann nicht Never. Echt sein. Ja. Das kann ja nicht echt sein, so Südkorea und du wirst eingeladen. Auf jeden Fall. Kollegen und Kolleginnen von uns waren dann da und so, oh, es ist doch echt. Und dann haben wir mit denen eben drüber geredet und sie haben gemeint, hey, bewerbt es euch auf jeden Fall, das ist mega cool. Und dann haben wir uns eben beworben mit einem Bewerbungsvideo und da bewerben sich jährlich so ungefähr 800 Bands und Straßenkünstler. Also Musiker ist es nur für Musiker. Ja, und die 32 Besten werden von der internationalen Jury eben ausgewählt und die werden eingeladen nach Südkorea. Und dieses Jahr wurden wir ausgewählt und das war so total surreal und dann wurden wir eben eingeladen, also Flug und Hotel und so, das ist all inclusive und sind dann nach Südkorea geflogen zum Busking World Cup. Ja, ich meine 35 Stunden Anreise oder so, das war alles so surreal, dann in Südkorea angekommen, so wow, geil, neue Kultur, alles neu und haben da dann eben gespielt auf dem Festival. Ja, haben wir insgesamt 3 Shows gespielt da. Zweimal auf einer Bühne und einmal auf einer Straße. Krasse Erfahrung auch so. Und, ist auch. Sonst erzähle ich jetzt alles so davon.
Ja, es war einfach so eine tolle Erfahrung, so viele verschiedene Menschen, also in verschiedenen Kulturen kennenzulernen. Und also gerade die Südkoreaner, also da nehme ich mir auf jeden Fall die Begeisterungsfähigkeit mit. Die sind so leidenschaftlich dabei, egal ob es das Zuhören ist, das Dabeisein, das den Tag gestalten, die Offenheit, also das ist wirklich bewundernswert. Und allein, dass dort so viele verschiedene Nationalitäten aufeinander getroffen sind, hat es so unglaublich cool gemacht, allein da sich zu connecten. Und jetzt sind wir im Austausch und können was Neues erschaffen daraus, das ist wirklich, wirklich schön ist. Also jetzt, wir haben ja schon vorhin geredet, Sri Lanka, Indien, Australien und das wäre sonst nie zustande gekommen. Und ja, ist wirklich schön. Und auch da gab es jeden Abend Jam Nights. Da gibt es eine eigene Bar, wo der extra die Musiker fördert sozusagen. Und da hat man es wirklich, wirklich lustig in der Nacht. Und da ticken auch die Uhren anders dort. Da ist alles offen bis 6 Uhr früh.
Ja, ja.
Restaurant, wow. Supermärkte, kannst alles... alles machen.
Ja.
War ein Erlebnis. Ja.
Ja. Und auch da haben wir eben auf der Straße gespielt und es war sofort eine Crowd da. Mhm. Also das hast du jetzt hier nicht, wenn du irgendwo auf der Straße spielst, und die waren sofort, also wirklich alle Altersschichten. Und wenn man sie animiert hat zum Mitklatschen und so weiter, sofort, also so waren wir ganz so, oh, warte mal, wir müssen jetzt nicht erstmal 5 Minuten die Leute überreden, ob sie nicht mitmachen wollen, sondern es war gleich sofort, let's go, die Südkoreaner waren am Start.
Also Busking Südkorea kann man empfehlen, ja.
Das heißt, Aufruf an alle, die das machen wollen. Fahrt nach Südkorea, probiert es euch dort aus.
Ja, macht mega Spaß. Und Essen ist gut und günstig. Und die Lebensunterhaltungskosten, so Hotel und so mäßig, ist, glaube ich, auch machbar. Ja.
Mhm. Ja, klingt nach einer mega Erfahrung auf jeden Fall. Aber ihr sagt ja, ihr habt da so viele andere Leute weltweit kennengelernt. Das heißt, da gibt es wirklich eine weltweite Busking-Community. Offensichtlich. Mhm. Was macht denn diese Community für euch aus und gibt es so gewisse interne Verhaltenskodexe, Do's and Don'ts, wie man sich vielleicht als Basker typisch verhält, oder gibt es Dinge, die man einfach nicht tut und wo man gut einmal schnell ins Fettnäpfchen treten könnte?
Mhm. Also es geht, glaube ich, los bei der, also wenn wir jetzt einfach so Straßenmusik bei der Standortwahl, also auf jeden Fall zum nächsten Basker so viel Abstand, dass man sich nicht gegenseitig stört von der Lautstärke her und so, das sind so Sachen. Dann auch so dieses Ding untereinander auf jeden Fall mal begrüßen, drüber reden, hey, ich würde jetzt hier 50 Meter weiter spielen, stört dich das und so. Einfach so dieses Miteinander die Straße bespielen und die Stadt bespielen und auch so, was auch so ein Du ist zum Beispiel, beliebte Spots sich quasi anstellen und dann fragen, hey, wie lange spielst du noch? Könnte ich nach dir spielen und solche Sachen. Das ist sowas. Was ist noch so ein Don't?
Ja, das Thema Geld ist immer so ein bisschen ein Fettnäpfchen. Also ich, das ist eher so ein ungeschriebenes Gesetz, dass man da nicht zu laut rumposaunt, wie jetzt der Hut ausgesehen hat oder was es da sonst noch so gab, einfach um vielleicht jemanden, der erst am Anfang steht, nicht neidig zu machen oder das kleiner zu machen, als es ist, weil wir haben alle irgendwo angefangen. Und das, ja, eher das gemeinsame Sein und das Kreieren, Feiern und nicht eben nicht dieses Konkurrenzgewinnorientierte, das, da ist man am falschen Platz. Da kann man dann lieber wieder zur Bühnen, zur Bühnenmusik gehen.
Ja. Ja, es gibt viele, die, also die meisten machen es wegen der Kunst selber, so wie wir. Und es gibt dann ein paar, die machen es, die definieren ihre Show dadurch, wie viel Geld sie verdient haben. Klar, wir machen alle das, um ja auch was dazu zu verdienen oder zu verdienen. Aber das soll halt nicht so der Mittelpunkt der Busking-Szene sein. Und das ist auch so ein, eben so ein ungeschriebenes Blatt. Hey, jeder verdient sein Zeug, aber wir sind hier, weil wir zusammen Kunst auf der Straße machen wollen. Und nicht, dass eben nicht dieser kapitalistische Grund des Geldverdienens im Mittelpunkt steht der Busking-Szene oder überhaupt, sondern wir sind da wegen der Kunst und weil wir zusammen Kunst auf der Straße machen und nicht halt nur, um Geld zu verdienen. Ja, dass das nicht den Mittelpunkt einnimmt, sondern es ist ein Teil davon, von Straßenkunst, aber es ist nicht der Hauptteil. Ja,
ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Info für alle, die sich da jetzt mal vielleicht ausprobieren wollen auch, weil natürlich, so wie ihr das macht, ihr lebt davon, natürlich müsst ihr irgendwie Geld verdienen, aber dass man jetzt nicht zu euch hingeht und sagt, hey, wie viel hast du jetzt heute verdient und schaffe ich das auch, dass das einfach nicht diesen Vergleichsmodus auch hat, oder?
Genau. Mhm.
Und natürlich Merch ist eben ein guter Tipp, also da kann man dann gut einen besseren Grundstein generieren, als wenn man jetzt nur die Musik macht, also da CDs oder Sticker oder was auch immer. Das kommt immer sehr gut an.
Cool.
Good to know, ja.
Ja.
Aber wenn wir schon bei good to know sind, gibt es von eurer Seite aus so Punkte, wo ihr sagt, hey, liebe neue Band, wenn ihr das gerade versuchen wollt, das geben wir euch mit auf den Weg an Tipps?
Ja, einfach ausprobieren. Es dauert einfach, bis man es gefunden hat, wie man es auf der Straße macht, und man darf sich nicht entmutigen lassen vom Anfang, weil der Anfang ist immer schwer. Und wie ich vorhin mal gesagt habe, das Schwierigste ist eigentlich das Aufbauen. Aber einfach sich wortwörtlich nichts scheißen, sondern man ist nicht im Mittelpunkt oder sonst irgendwas, weil jeder ist mit sich selbst beschäftigt, gerade in der Stadt und so weiter. Und einfach mal wirklich machen und über diesen Punkt, wo es komisch ist, hinauskommen zu dem Zeitpunkt, wo es Spaß macht. Und das kann halt nach dem ersten Mal schon sein oder nach dem 20. Mal. Und dann gibt es eben Tage, die machen einfach gar keinen Spaß. Aber dann gibt es 10 Tage, die haben wieder Spaß gemacht. So. Also da sich einfach nicht entmutigen lassen. Und es braucht einfach Zeit. Und es ist einfach ein Learning per Doing. Also bei uns war es auch am Anfang auf den Festivals. Wir waren sogar auf einem Festival und hatten kaum Zuseher. Und da muss man einfach drüber, da muss man durch. Das ist einfach, es ist halt einfach was anderes wie auf der Bühne. Man kann nicht von den Leuten erwarten, dass sie einem zuschauen. Und über den Punkt muss man einfach hinauskommen. Und wenn niemand zuschaut, hey, dann ist wenigstens eine gute Probe. Dann kann man Sachen ausprobieren. Ja.
Ja, das sind die besten Shows. Also wenn du es schaffst, vor 3 Leuten eine richtige Show abzuziehen und schaffst es auch vor 20.000, dann ja, ist die beste Probe, die du machen kannst. Und wie Max gesagt hat, sich gegenseitig pushen. Also wenn man jetzt nicht alleine ist, dann aus diesem Tief raus und nicht da drin hängen bleiben, weil es bringt nichts, sich dann nur aufzuregen und nur das Negative zu sehen, sondern sich lieber darauf fokussieren, okay, was hat gut geklappt oder was nehme ich mir da mit fürs nächste Mal und einfach da konstruktiv mit umgehen und nicht aufgeben, nur weil es jetzt unangenehm war. Wo hat man das im Leben, dass man aufhört, nur weil es unangenehm ist? Das sind die Punkte, wo du am meisten über dich hinaus wächst, wo du dann stolz bist, dass du nicht aufgegeben hast. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man am Anfang hören muss, soll, darf, kann. Ja.
Und auch zum Beispiel beim Equipment so, ist auch mal so ein Ding, viele fragen, hey, was brauche ich denn? Fangt's minimalistisch an, einfach nur mal Instrument und Stimme und dann Step für Step weiß man dann oder man merkt, ah, vielleicht bräuchte ich einen Verstärker oder ich brauche den Verstärker, das Mikrofon. Das aber einfach langsam aufbauen, weil zum Beispiel wir haben innerhalb der letzten 3 Jahre 5-6 Mal unser ganzes Equipment umgeschmissen.
Komplett.
Weil man lernt, was halt besser funktioniert, aber man lernt es mit der Zeit und was für wen anders richtig gut funktioniert, funktioniert für einen selber einfach dann gar nicht. Also wir haben uns auch am Anfang so sehr an anderen orientiert, die das halt schon länger machen und dann, ja komm, wir machen es einfach so wie da und dann wird es schon genauso klappen. Nee.
Ja, vor allen Dingen, ja. Was willst du denn überhaupt erreichen? Also ist ja wichtig, dass der Sound besonders gut ist oder willst du es eher so haben, dass es nicht so schwer ist zum Rumtragen? Da sind total konträre Positionen manchmal, wo man sich dann eben versieht und sich an dem anderen orientiert, aber willst du das überhaupt gar nicht? Und wir haben eine Zeit lang so viel mitgeschleppt und dann haben wir auch verstanden, okay, ein bisschen weniger ist schon gut. Dann hatten wir eine Box, die war dann aber vom Sound überhaupt nicht zufriedenstellend und dann hatten wir gar keinen Spaß mehr. Das macht dann auch keinen Sinn. Also halt rumprobieren und sich trauen, da Sachen auszuprobieren, bis es für einen selber passt.
Ja, und auch Sachen austauschen einfach. Also nicht so daran festhalten an dem, wo man denkt, das braucht man unbedingt. Na, eigentlich braucht man halt gar nichts unbedingt, so um halt nur das, um Musik zu machen. Ja.
Seht ihr irgendwie Probleme, wenn jetzt zum Beispiel eine 5-köpfige Band sagt, ja, wir würden das gern irgendwie ausprobieren? Was ist denn so personenanzahlmäßig, wo ihr sagt, das ist irgendwie noch einfach umsetzbar oder da wird es dann echt schon happig?
Also zum Beispiel bei Nummerstars gibt es ja die Regelung, wie viel?
3.
3. Ich glaube, ab 4 wird es schon schwierig. Also wir kennen ein paar, die sind richtige Band, aber die machen das dann auch so wie wir mit beides, also mit Musik und Busking gemischt. Es wird halt immer komplizierter und der Platz und auch die Aufbewahrung, wenn es ein Festival ist, also das ist dann schon ein Mordsdrum-Zeug, was man da mit hat. Ich glaube bis drei ist es angenehm, danach wird es halt kompliziert und bis fünf, oder?
Würde ich gar nicht so sagen. Nee. Also es gibt auch wirklich Busking-Gruppen mit 7, 8, 9 Leuten. Eigentlich wird es sogar teilweise einfacher, weil jeder nur noch sein Instrument tragen muss. Weil, finde ich jetzt persönlich, weil wir haben jetzt mit unserer Box, mit unserem Loopstations schon ziemlich viel Zeug pro Person. Wäre noch eine dritte Person dabei, kommt vielleicht noch ein Instrument, aber die kann dann wieder einen Teil übernehmen. Also,
ja gut, da ist dann das Tragen, aber dann ist wieder, okay, der Verdienst wird dann auch durch 10 gesplittet.
Das ist das Ding.
Und das Terminliche, ja. du, wenn du dich für so und so viele Festivals bewirbst, dann schau halt mal, dass 10 Leute dann an diesem Tag Zeit haben.
Ja, aber das ist also,
ja... Das meine ich mit kompliziert.
Das ist ja generell ein großes Bandproblem. Das hat ja mit Busking nichts zu tun, würde ich sagen. Und klar, den Hut durch 5 Leute teilen, dann geht sich vielleicht dann einfach danach nicht so viel aus, wie halt durch 2, 3. Mhm. Aber ansonsten... Absolut möglich. Man muss halt nur einen Platz finden für 5 Leute auf der Straße. Das ist, glaube ich, eher der limitierende Faktor, ist der Platz dann. Ja.
Ja. Und ein guter Tipp, eine stabile Sackkarre kaufen. Zum Transportieren.
Ja.
Wow, die Zeit ist verflogen. Wir haben gleich irrsinnig viele verschiedene Aspekte von Busking und von Straßenkunst jetzt einfach ein bisschen durchgeleuchtet. Gibt's von eurer Seite aus noch was, wo ihr sagt, das wäre euch noch ganz wichtig, da wollt ihr noch einmal genauer hinschauen oder das wollt ihr gerne den Hörern und Hörerinnen mitgeben?
Also ich finde, Straßenmusik ist einfach ein super Instrument, um Sachen auszuprobieren, um überhaupt mal Live-Erfahrung zu sammeln. Gerade am Anfang ist es schwer, jetzt an Konzerte zu kommen oder halt regelmäßig live zu spielen. Und die Situation auf der Straße zwingt einen in ein dieses Live-State of Mind, würde ich sagen.
Das Worst-Case-Szenario, dass einem niemand zuhört auf der Bühne und alle mit sich selber beschäftigt sind, das hat man auf der Straße. Also das härtet ordentlich ab und ist wirklich empfehlenswert, um knallhartes Selbstbewusstsein zu bekommen. Dann ist einem alles egal, wenn man das geschafft hat. Und man lernt auch wirklich, die kleinen Sachen zu genießen.
Ja, und wirklich jede Person zu schätzen. Und gerade auch als Band am Anfang, dann spielt man vielleicht Festivals oder Konzert-Opening-Slots und da stehen teilweise auch nur 5 Leute. Und das ist einfacher zu ertragen, wenn man weiß, hey, es sind 5 Leute mehr als letztens auf der Straße. So, die aktiv zuhören zum Beispiel. Genau, also man kriegt einfach ein dickes Fell. Wie gesagt, diese Live-Erfahrung, die man sammelt, ist halt einfach, das ist was anderes wie im Proberaum. Im Proberaum kannst du jederzeit sagen, hey, stopp, fangen wir nochmal neu an. Auf der Straße musst du dann wirklich, kannst jetzt eigentlich nicht nochmal neu anfangen, weil es gibt ja doch immer 1, 2 Personen, die zuschauen. Und dann tut sich eben diese Routine einprägen, wenn man halt sonst nicht die Möglichkeit hat, 8-mal im Monat zu spielen, dann halt vielleicht einmal auf einer Bühne und 7-mal auf der Straße. Ja.
Ja, und vielleicht auch wirklich offen bleiben für die Erfahrung, die man machen kann, wenn man auf der Straße ist. Weil, wie du sagst, du kennst es aus deinem Standpunkt von der U-Bahn, das ist unangenehm und man weiß jetzt nicht, was passiert, man will schnell weg. Aber aus unserem Standpunkt ist jede Begegnung birgt irgendwas Tolles. Also weg von der Vorverurteilung, weil es kann immer irgendwas wirklich Schönes passieren und man darf sich da nicht so versperren und gleich das Schlimmste erwarten, weil wie gesagt mit Hansi, also das hat mein Herz wirklich sehr erwärmt und es passiert eigentlich ständig so was Schönes und das kann man jedem anfänglichen Straßenmusiker mitgeben, denen offen entgegenzugehen und nicht aus Angst gleich mal jeden wegschicken oder auf gleich zumachen, wirklich offen bleiben und die Erfahrung genießen.
Wow. Vielen, vielen, vielen Dank für eure offenen Worte und wie tief ihr uns da jetzt mit in euer Herzensthema auch genommen habt. Wir haben jetzt noch ein paar Fragen von unserer Community an euch. Wir sehen es jetzt vielleicht einfach als Checkliste. Ich glaube, relativ viel haben wir schon beantwortet. Aber vielleicht ist doch die ein oder andere Frage noch dabei, die wir uns noch kurz anschauen könnten.
Ja, sehr gerne. Und wir sagen natürlich danke für die Einladung. Fühlen uns hier sehr wohl.
Das freut uns. So soll das sein. Also, stimmt das, dass man in der U-Bahn AKM bekommt?
Ja, das haben wir beantwortet. Mhm. Stimmt.
Was war euer schönster Busking-Moment? Den Hansi-Hammer.
Ja.
Auch gehört. Genau. Eher ein reduziertes Akustikset oder geht auch die ganze Band?
Geht beides, ja.
Geht beides, ja.
Wie gehe ich mit nervigen Menschen um, die Liederwünsche schreien und so weiter?
Kommt drauf an. Also die schreien halt dann irgendeinen Song und dann sagt man so, ja, sorry, ich kenne den Song, guter Song, aber wir können ihn leider nicht auswendig spielen. Schade. Na, dann ist meistens schon Ding, wenn sie dann immer noch weiter nerven und gerade Betrunkene und so weiter, dann sagt man halt, also, oder man spielt dann einfach den nächsten Song weiter und übertönt sie quasi mit der Musik wieder. Weil, ja, oder spielt dann ein bekanntes Cover, was sie eventuell kennen könnten, und dann sind sie eh gleich, oh, den kenne ich, und dann singen sie halt damit. Ja. Mhm. So ein Ding. Und sonst einfach ignorieren, weil dann verlieren sie das Interesse, dich zu nerven, und du kannst weiterspielen. Ja.
Oder wo wir es einmal gefragt wurden, ob wir Creep spielen können, und wir konnten den noch nicht. Da war das einzige Mal, dass wir eigentlich gesagt haben, ja, okay, wir probieren es, fuck it, wir machen das.
Ja, aber die waren nett, die waren nicht nervig.
Die waren nett. Und ja. Schau, wohin es uns gebracht hat. Ne?
Ja. Ja, das war ja nett. Das war eher.
Das war nett. Achso, es war gemeint die Nervigen.
Ja. Ja.
Ah, okay, sorry, ja.
Aber auch die Netten. Also ihr könnt das gerne jetzt noch für die Netten auch beantworten. Müssen ja nicht alle nervig sein, die was fragen.
Ja, bei den Netten, dann überlegt man sich schon, versucht es vielleicht, und vielleicht kennt man ihn, vielleicht auch nicht. Und sonst bietet man ihnen halt. Oder manchmal machen wir es so, hey, können wir leider nicht, aber hier ist unsere Setlist. Sucht euch doch einen aus, zum Beispiel. Ja.
Ah, cool.
Ja. Das ist eigentlich auch immer ganz gut.
Ja. Das ist nett.
Ja.
Muss man sich irgendwo anmelden, um zu spielen, oder kann man überall spielen?
Check.
Ja, beziehungsweise halt in der U-Bahn anmelden fürs Casting. Sonst in der Stadt Wien halt diese Dinge holen. Gibt aber auch in Wien diese freien Spots, wo man Straßenmusik ohne Platzkarte machen kann. Gibt es auf der Website vom Magistrat.
Ah, cool, ich wollte gerade fragen. Das heißt, da gibt es eine Auflistung, wo man schauen kann.
Genau.
Ja. Sind die sehr überlaufen? Also, oder ist das so, dass man
sendet? Okay, ich glaube, das wissen die wenigsten.
Ja.
Also gerade zum Beispiel auf der Meidlinger Hauptstraße gibt es einen Punkt, aber der wird dann immer so ausgelotet und die Leute glauben, sie können auf der ganzen Meidlinger Hauptstraße spielen. Das stimmt nicht. Also das stört dann die Anwohner und dann kommen auch die Leute und beschweren sich.
Aber
also es ist sehr klar definiert, auf welchem Meter du dich hinstellen darfst.
Ja, zum Beispiel Meidlinger Platzl oder am Ende der Mahü unten beim Volkstheater. Da darf man zum Beispiel einfach so spielen, ja.
Spannend.
Ja.
Auch ein Megatipp.
Ja. Mhm. Magistrat Wien, da gibt's die Liste als PDF.
Perfekt, dann werden wir euch das PDF unten dranhängen unter die Folge. Woher wisst ihr, wo es für euch Sinn macht zu spielen?
Ausprobieren, tatsächlich.
Ja, ausprobieren.
Manchmal denkt man gerade in der Stadt, hey, das ist der perfekte Spot, sieht super aus, viele Leute gehen vorbei. Bleibt aber niemand stehen. Manchmal ist man in irgendeiner Ecke, wo kaum wer vorbeikommt. Auf einmal bleiben 6, 7, 8 Leute stehen, weil es gerade eine ruhige Ecke ist. Also man kann es gar nicht sagen. Und in der U-Bahn haben wir eh unsere Spots, die sind ja definiert. Ja.
Und auch so in anderen Städten, also wenn man jetzt zum Beispiel, wenn ihr, keine Ahnung, Freunde in Tirol besuchen fahren würdet ihr dann einfach in allen größeren Städten dazwischen oder in einigen mal Pause machen und spielen, oder?
Ja. Also haben wir auch schon öfter gemacht, genau, mit einem Akustikset natürlich, weil es verstärkt nicht erlaubt ist. Und da schauen wir halt eben vorher, gibt es irgendwelche Regeln von der Stadt, haben die schon vordefinierte Plätze, oder sonst schauen wir halt manchmal teilweise Google Maps vorher, wo könnte man hin. Fußgängerzone ist es meistens, man geht in die Fußgängerzone und sucht sich irgendwo einen Platz, wo man denkt, der könnte passen.
Oder auch ein Tipp, also wenn man zwar keinen Musiker dort kennt, aber man besucht da irgendjemanden in der Stadt, dann wissen die meisten schon, ob sie mal jemanden dort gesehen haben. Also so ging es uns einmal in Würzburg und da hat uns eine liebe Freundin gesagt, ah, da ist immer weggestanden, ah, da haben viele zugeschaut. Also so kann man sich auch noch ein bisschen holen, die Info.
Oder halt wahrscheinlich auch schon durch ein starkes Netzwerk an anderen Busking-Musikern, oder wo man vielleicht auch sagen kann, ja, hey, ich weiß, du kommst aus der Gegend. Was würdest denn du jetzt empfehlen?
Ja, das ist das Optimum. Wenn man wen kennt, der eben da schon Musik gemacht hat, das ist natürlich dann das Optimum, ja.
Ja. Kann man sich durch Busking wirklich eine Fanbase aufbauen?
Ja, kann man tatsächlich. Wir haben auch unseren Instagram-Tag quasi im Koffer liegen. Und es ist so, im Schnitt würde ich sagen, pro Ding 1 bis 3 neue FollowerInnen circa. Manchmal gar niemand, manchmal 10. Und es ist so, klar, also wir haben jetzt dann gespielt über 500, fast 600 Shows. Kann man rechnen, halt dann so 600, 700, 800 oder 1000er durch die U-Bahn quasi. Ja, also schon. Es ist zwar langsam, schneller geht's auf den Festivals, weil es sind halt dann gleich 100 Leute, die einen sehen. Aber ja, also da erreichen wir schon Leute durch, die wir natürlich sonst nie erreichen würden. eben in der U-Bahn, ja.
Wow. Wie geht ihr damit um, wenn euch keiner zuhört oder jemand unangenehm ist?
Ja, wenn keiner zuhört, ist eigentlich eh wie eine Probe. Also dann vergessen wir eigentlich auch manchmal, dass wir in der U-Bahn spielen und also reden dann auch, weil wir uns erinnern, dass wir ja da sind. Und wenn wer unangenehm ist, es kommt drauf an. Also in der U-Bahn gibt es ja diesen Fußkreis, wo man das nicht übertreten darf und dann erstmal mit der Körpersprache signalisieren, hey, das ist mein Bereich. Wenn das nicht geht, dann selber nochmal den Abstand suchen. Und am besten ist eigentlich, je weniger Aufmerksamkeit die Person bekommt, desto eher verliert sie das Interesse und geht weg. Wenn man die Person auch noch anpöbelt, dann stachelt man die Person auf und dann wird's schlimmer. Also eher mit Ignoranz arbeiten.
Ja, oder Freundlichkeit anstatt eben Aggressivität, damit man es deeskaliert und nicht hochschaukelt. Genau. Und die meisten sind dann eh komplett perplex, weil sie pöbeln nicht an, erwarten jetzt eine negative Reaktion von dir und dann ist man urnett und dann können sie meistens nicht damit umgehen und sind dann zwar sauer, aber gehen. So, das hat man auch oft, die dann einem noch nachschreien, so bla bla bla. Und so, ja, danke, schönen Tag. So einfach. Mhm. Ja.
Das heißt, eigentlich seid ihr auch Psychologen in dem Ganzen.
Ja, und Ventil für viele negative Emotionen.
Ja, vielen lieben Dank, dass ihr unsere Community-Fragen noch beantwortet habt. Jetzt wollen wir euch aber auch noch eine Zeit geben, um für euch aktiv Werbung zu machen. Ich weiß nicht, ob in nächster Zeit Releases, Konzerte anstehen, die ihr gerne teilen wollt.
Das nicht. Wir sind jetzt eigentlich fertig für dieses Jahr mit unseren Konzerten. Release. Wir haben dieses Jahr unser neues Album rausgebracht. Das war quasi der letzte Release. Ja.
Das ist it.
Genau. Ansonsten sind wir jetzt eben dran, neue Songs zu schreiben und zu recorden. Und natürlich, man sieht uns dreimal die Woche in der U-Bahn in Wien. Also falls jemand aus Wien zuschaut, hey, sprecht uns einfach an. Wir sind da. Sun State of Mind. Und online findet ihr uns auch natürlich überall, also Instagram, Facebook, Google Maps, kommt's vorbei. Ja.
Dann werden wir euch auf jeden Fall auch noch drunter verlinken. Vielleicht gibt's ja über Backstage Café noch ein paar neue Follower für euch.
Ja.
Und ihr habt uns auch noch was fürs Gewinnspiel mitgebracht. Wollt ihr das kurz vorstellen? Und die Verlosung gibt's dann wie immer über Instagram, also unbedingt dort auch vorbeischauen.
Also wir haben ein kleines Goodie-Bag zusammengestellt, eben mit unserem Album, mit dem neuen. Und was wir so haben, wir haben einen Sticker mit unserem Logo, einen schönen Bierdeckel.
Die sind limitiert. Die Bierdeckel gibt es nur noch 50 Stück oder so. Also das, wow. Die hüten wir für besondere Anlässe.
Genau. Und ein tolles T-Shirt. Ja, ein Shirt aus Biobaumwolle mit unserem Logo in Regenbogenfarben. Ganz kuschelig weich.
Ja. Vielen, vielen lieben Dank.
Wir sagen danke.
Gut, danke, ja. Dann danke für diese ultra spannende Folge und dafür, dass ihr unsere ersten Gäste 2025 wart.
Es war uns eine Ehre.
Danke, ja, für die Einladung.
Frohes Neues.
Frohes Neues, ja.
Ganz ebenfalls. Wir werden jetzt noch anstoßen. Wir hoffen, ihr habt einiges mitnehmen können. Schaut vorbei in der U-Bahn, besucht Steffi und Max bei ihren Konzerten. Und schaltet in 2 Wochen wieder ein, wo der Kevin mit dem Tobi von Vendance über die Vor- und Nachteile von Home Recording und Studio spricht. Bis dahin, alles Liebe und bis bald. Sie hörten Backstage Café, eine Produktion von BizSounds.